Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Janne und Social Media Stars. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Es freut mich wie immer sehr, dass ihr zu uns gefunden habt und mit uns Zeit verbringt. Und wir knüpfen hier tatsächlich auch direkt an die letzte Folge an. Da hatten wir den Schauspieler und Sänger Emilio Sacraia zu Gast. Und direkt mal Appell an euch, falls ihr diese Folge noch nicht angehört habt, dann solltet ihr die natürlich auch schleunigst anhören, weil wir hier heute nämlich weitermachen und zwar mit seiner Freundin, der Moderatorin Jenny Augusta. Jenny ist 30 Jahre alt und kommt gebürtig aus Berlin, hat sich aber vor 10 Jahren dazu entschlossen, nach München zu ziehen, weil sie dort 6 Jahre lang als Redakteurin für das Star- und Lifestyle-Magazin Red gearbeitet hat. Irgendwann hat Jenny aber gemerkt, dass es sie doch eher vor die Kamera zieht und deshalb arbeitet sie inzwischen freiberuflich als Moderatorin, vor allem für Netflix, Apple und West Wing. Ich habe deshalb mit Jenny darüber gesprochen, wie sie sich das eigentlich getraut hat, so einen sicheren Beruf in einer Festanstellung aufzugeben, um ihrem Traum als Moderatorin nachzugehen, wie es eigentlich für sie war, mit getrennten Eltern aufzuwachsen und welche Rolle der christliche Glaube in ihrem Leben spielt. Ich persönlich finde, dass es wirklich eine sehr schöne Folge war, weil Jenny einfach ein super angenehmer Mensch ist, mit dem man sich echt easy und richtig nice verquatschen kann. Und ich habe es geliebt. Ich hoffe, ihr liebt's und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Und nicht vergessen, falls ihr Lust habt, könnt ihr diese Folge auch als Videopodcast bei YouTube anschauen.
Zeitlich?
Ja.
Bis wann haben wir?
Bis so 14 Uhr.
Ah, oh, easy, okay. Perfekt. Ja, schön. Dann können wir eine lange Folge machen.
Nicht zu lang, gell? Wollen wir es nicht übertreiben?
Ich habe viele Fragen, Jenny.
Ich dachte, da wäre Schriftgröße 12 drauf.
Ach so, nein.
Da hätte ich gesagt, da wären wir morgen nicht
Abbruch,
fertig.
Abbruch. So, liebe Jenny, ganz offiziell, herzlich willkommen zu Unter uns gesagt.
Dankeschön. Ich bin voll gespannt. Ich freue mich voll, hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Wir fangen hier immer mit unserem Kühlschrank an.
Ja.
Mit unserer Kategorie What's in your fridge. Und da habe ich von dir einen Kühlschrank aus deinem Hotelzimmer bekommen, weil du bist ja tatsächlich, und das sieht man auch bei Insta, sehr viel unterwegs.
Mhm.
Warst bis gestern, glaube ich, noch in Berlin, ne?
Ja,
und
genau.
Da ist auch dein Kühlschrank her. Sind Getränke drin?
Das ist sehr unspektakulär. Ich muss auch sagen, also die Getränke, natürlich wie immer in jedem Hotelkühlschrank, hat man sich nicht selber ausgesucht. Die waren da einfach schon drin. Und ich war überrascht, weil ich war in dem Hotel schon öfter. Das ist im Chateau Royal. Und die anderen Zimmer hatten bis jetzt keine Kühlschränke. Und dann habe ich da reingeguckt und da war ein Kühlschrank. Da war ich irgendwie erstmal schon positiv überrascht.
Voll gut.
Hat mir aber nichts gebracht, weil wenn ich unterwegs bin, esse ich halt voll viel außerhalb.
Mhm.
Das heißt, da wird man auch nichts Spannendes drin finden, weil ich da auch nicht jetzt irgendwie einen Joghurt.
Du bist dann nicht, du preparst dich dann nicht und hast dann so Meal Prep und dein.
Da ist nichts von mir drin, nichts Spannendes.
Verstehe ich. Trinkst du eigentlich Alkohol?
Nee, gar nicht.
Noch nie?
Ich habe mal mit 16 für ein halbes Jahr getrunken. Das klingt richtig
wild.
So. Und dann habe ich ganz schlagartig aufgehört und seitdem nie wieder getrunken. Also ich nicht mal an meinem Geburtstag, nicht an Silvester, nicht am 30. Nicht
krass.
An der Hochzeit, zweiten Hochzeit meiner Mutter, nie.
Warum hast du aufgehört?
Ich habe, also eigentlich der kurze Grund ist, dass ich zum Glauben gekommen bin. Also ich bin in einer atheistischen Familie aufgewachsen. Also in meiner Familie spielt eigentlich Glauben gar keine Rolle. Oder hat gespielt, weil jetzt spielt es ja für mich eine Rolle. Und dann mit 16, beziehungsweise ich muss eigentlich anders anfangen. Ich war so dieses typische Teenie-Girl, was immer gesagt, ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben.
Mhm.
Und ich habe mich voll lange dagegen gewehrt. Und dann war ich zum Schüleraustausch in Brasilien. Und da ging es auf einmal los. Und da haben wir dann auf einmal alle Bier getrunken und waren alle so die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber sehr oft immer abends auf Partys betrunken und fanden es auch sehr witzig. Und meine beste Freundin war auch dabei. Und dann sind wir zurück nach Deutschland gekommen und wir haben gesagt, Leute, es ist so witzig. Wir müssen ab jetzt immer feiern gehen und Alkohol trinken.
Immer Alkohol trinken.
Ja, das ist jetzt ab jetzt unser Ding.
Das neue Ding, ja.
Vor allen Dingen, wenn man 16 ist und eigentlich noch kaum was trinken darf und man sich immer irgendwelchen Wodka in Colaflaschen umfüllt und mischt. Also es war auch nur so auf diesem Level und immer nur zum Feiern. Und dann bin ich aber kurz darauf durch eine Freundin zum christlichen Glauben gekommen und dann hat sich bei mir irgendwie alles umgestellt, weil ich alles so hinterfragt habe und gemerkt habe, dass meine Hemmschwelle sich total verschiebt, wenn ich Alkohol trinke. Also ich ganz andere Grenzen habe, als ich sie nüchtern hätte.
Ja.
Und dann dachte ich mir, das finde ich irgendwie nicht cool, weil ich will ja, ich will verantwortungsbewusst leben und ich will nicht sagen guter Mensch sein, aber ein besserer Mensch sein oder versuchen zu werden und mehr näher an die Werte kommen, die meinen Idealwerten entsprechen. Mhm. Und das kann ich nicht im Zusammenhang mit Alkohol, also nicht in diesem Ausmaß, wie ich es damals konsumiert habe. Also ich habe dadurch auch bin nie an diesen Punkt gekommen, zu lernen, wie man gesund trinkt oder wie man mal so ein Glas Wein genießt oder mal einen Cocktail am Strand, weil es immer nur dieses mit 16 schnell versteckt, Shots und
ganz
dann,
oder gar nicht.
Ja,
so, ne?
Genau, ganz oder gar nicht und die Eltern dürfen es nicht mitbekommen.
Ja.
Deswegen, und dann sind die Jahre vergangen und auch meine Freundinnen, die das mit mir damals, die mit mir aufgehört haben, Alkohol zu trinken, die haben auch mittlerweile, trinken die alle wieder und haben so einen normalen Umgang damit. Aber irgendwie, je mehr Jahre vergehen, desto mehr war es bei mir dann so eine Prinzipsache, dass ich mir dachte, nee, jetzt muss ich mir auch nicht antrainieren, Wein zu mögen, wenn ich es eh nicht mag.
Voll.
Und deswegen ist es nie dazu gekommen. Also ich schließe es auch nicht aus, dass ich nie wieder trinken werde, aber aktuell habe ich das Bedürfnis null.
Voll gut. Nee, finde ich auch. Das ist ja, wenn eher so ein Ding in der Jugend, dass man sich ausprobiert und dann halt eher nicht mehr wegkommt, weil es schon so normal ist.
Ja.
Aber ich denke mir auch, ey, warum?
Eigentlich hat man keine Benefits.
Nee. Also ich muss sagen, ja, also ich muss sagen, ich mag das Gefühl manchmal schon, so dieses Angeschwitzte, genau, so dieses Gefühl im Kopf, so dieses, dass er mir auch alles dann so ein bisschen egaler wird, nicht zu krass natürlich, aber ich hatte das zum Beispiel auch früher, wenn ich getrunken habe, es war auch mal ganz oder gar nicht und ich war dann wirklich auch zum Teil halt komplett besoffen und habe dann auch halt irgendwelche so Sachen gemacht, wo ich halt natürlich null dahinter stehe als Person und dann, weißt du, dann hast du so ein schlechtes Gewissen und fühlst dich so komplett scheiße und dann dachte ich mir auch voll oft so, boah, Janne, vielleicht lässt du es einfach mal. So ist es zum Glück nicht mehr, aber ich mag halt manchmal schon auch so dieses Gefühl im Kopf. Ah, so schwer zu beschreiben.
Von dieser Leichtigkeit, oder?
Genau, diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit. Aber da kann man sich natürlich auch eher fragen, okay, warum sehnst du dich nach diesem Gefühl? Weil das heißt ja, dass du im nüchternen Zustand nicht fein bist, weißt du?
Ja.
Das ist dann so eher das, was man sich auch fragen könnte. Warum braucht man das? Warum braucht man Alkohol, um einen gewissen Zustand zu erreichen? Und wieso könntest du diesen Headspace nicht auch nüchtern haben.
Ja.
Und das ist dann, glaube ich, eher das, weil man ja viel kompensiert, also Unzufriedenheit oder Stress.
Das stimmt.
So, das hatte ich, keine Ahnung, irgendwie, ich hatte es dann auch schon manchmal und ich glaube, so entsteht es ja auch bei vielen, auch gerade so Alkoholismus oder so. Ich hatte auch mal so eine Zeit, wo es super, super stressig war in der Arbeit oder irgendwie auch viel privat bei mir los war und wo ich dann wirklich so einen Gedanken hatte, Alter, ich habe jetzt echt Lust, mich zu besaufen, so blöd das klingt.
Um
so,
mal abzuschalten.
Um einfach mal so durchzupusten im Kopf.
Ja.
Weißt du, mal so.
Ja.
Und das ist natürlich nicht gut so. Also, weißt du, weil dann, das stimmt, heißt ja eher, dass halt was im richtigen Leben nicht stimmt, dass man diesen Ausgleich braucht.
Ich glaube, immer dann, wenn es halt extrem wird. Ich glaube, bei vielen Menschen, die gestresst sind und dann abends mit einem Glas Wein, also auch nicht jeden Abend, aber dann das dadurch so eine Leichtigkeit oder so ein Runterfahren spüren. Ich glaube, das ist jetzt nicht per se was Schlechtes, weil das habe ich ja zum Beispiel auch mit was Leckerem zu essen oder dass ich mir denke, boah, es war so stressig diese Woche oder der Tag war so stressig, ich hole mir jetzt eine Packung Gummibärchen. Also alles, womit man kompensieren muss, ist ja nicht gut. Aber ich glaube, wenn man das mal macht, weil man weiß, das hilft mir jetzt gerade kurz runterzukommen, ist es, glaube ich, nicht schlecht. Und jeder hat ja andere Coping-Mechanisms.
Shoppen,
sozusagen.
Damit man sich schlecht fühlt. Stimmt, das habe ich auch eine Sache. Ich schlecht fühle, erstmal irgendwas Nices mir kaufen.
Ja, oder einfach mal ein paar Tabs aufmachen. Ich habe so viele Tabs immer offen auf meinem Computer und am Ende mache ich die wieder alle zu.
So shoppenmäßig.
Ja, genau. Aber zum Thema Alkohol noch. Eine Sache, die mich auch daran hindert, heutzutage wieder anzufangen zu trinken, ist, dass ich ja auch auf so vielen Events bin und Partys. Und ich mag diese Klarheit, eruieren zu können, ob mir ein Setting gefällt oder ein Vibe gefällt oder nicht. Also ob mir die Musik gefällt, ob mir die Leute gefallen, ob ich mit den Leuten viben kann, ob ich hier Lust habe zu tanzen, ob ich Lust habe auf dieses Gespräch gerade. Und wenn ich dann nach anderthalb Stunden müde werde, weil die Musik irgendwie dann doch nicht so lustig ist oder ich jetzt mit allen gesprochen habe, die ich gerne mag, dann kann ich halt nach Hause gehen.
Okay.
Und die Grenzen verschieben sich nicht zu, ich habe das so oft mit Freundinnen, die sagen, also entweder müsste ich jetzt richtig trinken oder ich gehe jetzt nach Hause.
Ja,
und ich bin dann die nach Hause geht und die anderen sagen dann vielleicht, boah, wir waren dann noch bis 4 Uhr, aber eigentlich war es gar nicht nice. Und ich mag das nicht, irgendwo zu sein, wo mein nüchternes Ich eigentlich nicht gern wäre, weil ich mag das auf die Signale zu hören, die mein Körper mir gibt oder auch energetisch zu spüren, eigentlich passe ich hier gerade nicht rein oder ich habe hier gerade nichts zu tun.
Voll.
Just go home, weißt du? Du musst es nicht unnötig stretchen, nur weil sich deine Grenzen verschieben, weil du jetzt unter Alkoholeinfluss stehst.
Voll. Aber fällt es dir mal, du hast ja auch gerade schon gesagt, du bist viel auf Events oder beim Moderieren oder so. Okay, es wäre natürlich doof, wenn man vor der Moderation erstmal anfängt zu trinken. Aber
erstmal ein Piccolo.
Gibt es ja wahrscheinlich auch die Fälle, bevor die auf eine Bühne gehen. So. Aber du bist ja viel auf Events. Fällt dir das dann manchmal schwer? Weil man muss ja dann sehr so extrovertiert sein und sehr outgoing sein, manchmal, um so, wenn du auch neue Leute kennenlernst oder so Leute anzusprechen, fällt dir das dann manchmal schwer und dann denkst du dir, ah, jetzt wäre Alkohol vielleicht, das hilft dann ja manchmal, weißt du?
Ja, also eigentlich, ich denke nie darüber nach, dass es eine Option wäre, sondern ich bin einfach extrem ausgelaugt immer danach, also nach so Events oder nach, ich bin schon eine sehr extrovertierte Person, deswegen kann ich es in dem Moment auch und ich kann auch dann Spaß haben und wenn die Musik gut ist oder wenn da 2, 3 Leute sind, die ich kenne, dann habe ich auch wirklich Spaß, ich muss es auch nicht faken, aber wenn ich irgendwo bin, wo es eigentlich nur ein Arbeitskontext ist und ich auch niemanden kenne, dann kostet mich das schon auch viel Energie. Und ich merke es eher im Nachhinein, auch nach Jobs, dass ich oft einfach aufs Hotelzimmer komme und ich habe da nicht mal Energie, jemanden anzurufen. Ich bestelle mir da einfach eine Pommes aufs Zimmer und will einfach nur am Handy sogar sein. Also einfach nur scrollen oder einfach nur da liegen und habe gar nicht mehr so wirklich Energie oder auch nicht, oft dann nicht so die Kraft oder die Energie oder die Lust, mich dann am Tag danach mit Freundinnen zu treffen unbedingt.
Voll.
Wenn man so viel auf Events ist, weil das saugt unglaublich. Ja.
Also du brauchst dann schon nochmal so dieses, dass du dein, man sagt ja immer so Batterie aufladen, dass du dann nochmal echt alleine bist und dich dann wieder auflädst.
Ja, beziehungsweise nur mit Leuten, die mir richtig nahestehen und die dann wissen, bei denen ich so das Gesicht hängen lassen kann.
Ja, voll.
Und so Zeit für meine Sachen. Also auch wenn ich da gar nichts Großes vorhabe, aber einfach so noch kurz zum Sport gehen. Zum Beispiel jetzt, wo ich auch die ganze Woche in Berlin unterwegs war. Deswegen finde ich es toll, dass wir erst jetzt um 12 Uhr hier sitzen können. Ich war heute Morgen noch beim Pilates. Das ist mir dann voll wichtig, um wieder in München anzukommen, dass ich nicht direkt um 9 Uhr den nächsten Termin habe, sondern kurz was für mich machen kann und dann voll Bock habe auf den Job oder voll Bock habe auf das Gespräch.
So wieder zurück zu sich einfach zu kommen, gell?
Ja.
Gibt's, du hast gerade schon gesagt Pilates, aber gibt es sonst noch Dinge, so die dir helfen, so zurück zu dir zu kommen nach sowas?
Ich glaube... Also Sport allgemein, aber ich bin schon so ein Pilates-Girlie und ich mag auch Bar. Bar finde ich richtig nice.
Wo machst du Pilates hier in München?
Ganz, ganz unspektakulär. Ich gehe immer ins Elements und die haben da so Pilates-Kurse, aber das sind so Hausfrauenkurse, weil die sind um 10 Uhr. Wer hat am Montag um 10 Zeit? Niemand.
Außer Selbstständige.
Außer, ja, Selbstständige, aber da sind auch alle Ü50.
Okay.
Also ich glaube, es sind schon eher so Hausfrauen.
Okay.
Und das ist jetzt nicht super fordernd, aber irgendwie mag ich das.
Auf den Lagree-Trend bist du noch nicht?
Kennst Nein, ich habe schon davon gehört von der Freundin, aber ich war noch nicht da bis jetzt. Bist du da schon mal gewesen?
Ist auch nice.
Ja?
Also das ist halt dann auf diesem Reformer. Ich weiß nicht, macht ihr dann auch einen Reformer?
Nein, nee, leider nicht, aber ich liebe Reformer.
Ja, also ich finde es super anstrengend, weil du halt dann immer, du machst halt dann auf diesem, oder Schlitten nennen die das ja dann, also auf dem Deutsch, ne? Machst halt immer diese ganz, keine Ahnung, wenn du Lunges machst oder so, dass deine Beine ist aus und dann pulst du halt so und das wirklich zerbrennt dich komplett.
Oh, ich muss mal dahin gehen.
Ja, das ist schon cool. Aber eigentlich denke ich mir, also ich glaube, Lagree ist halt jetzt so gerade voll der Trend. Aber an sich kann man das ja auf jeden Fall eigentlich machen. So,
ja.
Denke ich mir.
Aber ich finde es manchmal schwierig, ein Studio zu finden in München, weil ich das Gefühl habe, alle Studios sind super klein und dann immer direkt ausgebucht. Also vor allen Dingen so Reformer Pilates. So Reformer Pilates Kurse. Die haben ja immer nur eine begrenzte Platzanzahl, ne? Weil da irgendwie nur so 8 Schlitten drin stehen und dann sind die direkt voll.
Bei Lagree musst du auch echt zeitig buchen.
Siehste?
Ja.
Und dann sind immer alle müssen sich schon Wecker stellen.
Genau.
Und dann, das kannst du nicht spontan entscheiden.
Nee, voll. Und das stört mich auch manchmal, weil du weißt ja dann, also bei dir ist es bestimmt auch so, wenn du viel unterwegs bist, dass man sich manchmal denkt, ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich nächste Woche Dienstag da kann.
Ja, und ob ich dann auch Lust habe.
Auch.
Ja.
Auch.
Weil und, ich will mich auch nicht zwingen.
Und was auch ein bisschen doof ist, aber ich meine, es kommt natürlich total drauf an, wo man in München lebt. Aber ich finde, es ist ja in Neuhausen. Und jetzt kommt drauf an, wo man lebt, aber dann ist schon auch eine Meile.
Ja, das ist dann...
Das ist so Fahrerei für Sport finde ich auch immer schwierig.
Finde ich auch schwierig.
Weil ich muss eigentlich schon recht schnell auch da sein, damit die Hürde halt so gering ist zu machen, weißt du?
Deswegen bin ich auch im Elements, weil ich ganz lange da in der Nähe gewohnt habe.
Okay.
Und jetzt nicht mehr so in der Nähe, aber jetzt habe ich ein Auto. Und deswegen sind es dann mit dem Auto 10 Minuten. Ja, Auto, Game Changer. Ich hatte nie ein Auto.
Alles einfach reinschmeißen.
Wirklich. Und, es ist so ein, es ist leider es ist krass, weil ich war richtig so eine S-Bahn-Fahrerin und ich bin dann auch immer noch zum Sport so richtig versifft, bin ich mit der S-Bahn hingefahren und zurück und habe das auch gar nicht so wirklich hinterfragt. Ich habe auch nie irgendwie auf dem Auto gespart oder so. Und jetzt habe ich ein Auto nach 30 Jahren und das hat mein Leben verändert. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ohne Auto auskommen soll.
Komplett. Ich finde auch einfach dieses, weißt du, was das Schlimmste finde ich? Diese Schlepperei.
Ja.
Dieses, also bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, wenn ich so nach der Arbeit noch einen Sport will, dann habe ich meine Arbeitstasche mit Laptop und allem.
Ja.
Weißt du, ich bin dann auch manchmal so, ich mache mir dann Salat für Mittagessen, wie auch immer. Ich habe viel Kram. Und dann habe ich noch meine fette Sporttasche.
Ja.
Und dann, worst case, fällt mir ein, scheiße, ich habe nichts mehr zum Abendessen. Dann muss ich eigentlich noch was,
ja,
mir was zu essen holen. Dann bist du wie so ein Packesel. Das finde ich das Schlimmste, diese Schlepperei.
Ich finde das auch richtig schlimm. Vor allen Dingen in München kannst du nicht nach dem Sport einkaufen gehen, weil alle Läden schließen um 8.
Ja.
Als ich neu nach München gezogen bin, war das wirklich mein größter Struggle, wie oft ich vor verschlossenen Türen stand, vor dem Lidl oder so, weißt du, weil ich mir dachte, nein, was, es ist 20.03 Uhr und man kommt irgendwie, ich habe da in Unterföhring gearbeitet, fährst du 18.30 Uhr, war irgendwie Feierabend, bis du dann die Bahn erwischt hast, dann ist es irgendwie, bist du in der Stadt, 19.30 Uhr, kurz die Sachen zu Hause abgestellt.
Ja. Ich kenne das halt gar nicht, weil ich bin hier aufgewachsen so, aber alleine jetzt, als wir auch letzte Woche in Berlin waren, was für eine Freiheit.
Ja,
wie krass ist das? Ich hab abends noch Sport gemacht und dann sind wir, glaube ich, gegen 8:30 sind wir da zum Rewe losgestapft.
Ja.
Wie krass.
Ja,
in München ist halt jetzt schon over.
Aber dadurch lernt man sein Leben ein bisschen besser zu sortieren. Weil in Berlin habe ich immer das Gefühl, was ich heute nicht kann besorgen, das verschiebe ich gerne auf morgen oder so. Weil in Berlin, du kannst immer noch spät am Abend was machen oder am nächsten Tag oder dann hat der Laden da noch offen. Und in München muss man schon planen, nee, das macht dann zu und am Sonntag kannst du da auch nicht hin.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, also du bist quasi für Red nach München gezogen wahrscheinlich, ne? Wo hast du davor gelebt?
In Berlin.
In Berlin. Ja. Bist du da auch geboren, aufgewachsen?
Ich bin geborene Berlinerin und habe mein Leben lang da gelebt und dann bin ich erst für den Job hergezogen.
Ach krass.
Ja.
Und hängt dein Herz noch so halb in Berlin oder bist du in München angekommen, würdest du sagen?
Mein Herz hängt eigentlich gar nicht in Berlin. Also außer wenn ich sage, ich bin Berlinerin. Weil wenn Leute sagen, ich wohne jetzt mittlerweile seit 10 Jahren in München. Und dann sagen manche Münchner großzügigerweise, dann bist du ja eigentlich schon eine von uns.
Darfst dich schon so nennen.
Ja, und dann sage ich immer, nein, ich werde mich niemals Münchnerin nennen, weil ich bin auf jeden Fall Berlinerin.
Okay.
Einfach von meinem Wesen, glaube ich. Aber ich liebe München. Ich vermisse Berlin auch nicht. Ich bin ja fast
super oft da, ne?
Jede Woche da oder alle 2 Wochen. Und meine Familie wohnt noch da und ich kann dann alle meine Leute, die noch da sind, auch oft sehen. Und dadurch, dass man mit der Arbeit einfach oft da ist, kommt man nicht in dieses Vermissen. Und das war auch bei Red schon so, weil man einfach sehr viele Drehs.
Oh Gott.
Ich habe heute voll den R-Fehler. Also bei Red hatte ich voll viele Drehs auch in Berlin. Und deswegen.
Drehs klingt cooler.
Ja. So wie, es klingt dann so wie Jürgen Dreves, aber er heißt auch Dreves.
Alter, darf ich da mal kurz was zu erzählen?
Ja.
Ich habe bei der Journalistenschule, wir müssen erinnern, was du davor gesagt hast, aber es fällt mir gerade, es war so peinlich. Ich war ich mache ja gerade mein Wohl an der Journalistenschule.
Ja.
Und das ist immer so ein Wechsel aus Schule, Schulblöcken und dann bist du in verschiedenen Redaktionen, in insgesamt bis zu 4, dann, dass du halt alles Mögliche so kennenlernst. Meine Stammredaktion ist Bunte, dann war ich bei Slowly Veggie, Lust auf Genuss und bei Focus Online und jetzt gehe ich in eine Podcast-Produktion. Aber dann, als ich bei Bunte war, ich war ganz neu und da ist es so, da musst du immer, da gibt es jeden Tag halt eine Konferenz, eine Themenkonferenz.
Ja, hatten wir bei Red auch.
Ah ja, genau. Und da musste eine Person immer, das heißt Themenspiegel, muss quasi alle wichtigen News des Tages vortragen.
Das war bei uns der Frühzettel.
Mhm. Ja, okay. Ja. Genau, dann bereitest du halt alles so vor, sammelst du die Schlagzeilen und so weiter und trägst vor. Ich trage so vor, weißt du, ganz neu. Und da hatte der irgendwie so eine, ich glaube, so eine Nervenkrankheit oder sowas hat er doch. Und dann sage ich so, Jürgen Drews.
Nein! Jürgen Drews!
Nein! War so peinlich, wirklich, ich weiß,
haben alle gelacht und waren sie schockiert.
Das war so peinlich. In dem Moment erstmal halt nichts gesagt, das ist mir auch nichts aufgefallen. Aber danach, als ich halt fertig war, in großer Runde vor allen, sagt der Chefredakteur halt so, auch eine lustige Art, Jürgen Drews auszusprechen. So habe ich das noch nie gehört. Und ich bin im Boden versunken.
Oh Gott, das glaube ich dir.
Jürgen Drews!
Jürgen Drews! Wow.
Hey, was könnte schon sein? Guck mal, D-R-E-W.
Ja, die Marke von Drews. Justin Bieber heißt ja auch Drew.
Ja, siehst du?
Ja.
Ich war einfach bei JB in meinem Kopf.
Ja, eben, wegen Jürgen auch. JD einfach.
Jürgen, ja.
Jürgen, oh Justin.
Oh, das war krass. Oh mein Gott, aber sorry für die Unterbrechung. Jürgen Drews. Du hast erzählt, du warst in Berlin.
Ja.
Und dieses Heimweh ist nie entstanden, ja, weil du einfach so oft da bist.
Krass,
ne?
Du hast es dir gemerkt.
Ja.
Ich wusste nämlich gerade wirklich nicht mehr, wo wir waren. Ich dachte mir, mal gucken, ob Jana sich noch dran erinnert.
Aber ich weiß, dass ich irgendwo einhaken wollte, aber ich weiß nicht mehr genau, wo ich einhaken wollte. Ah, ich glaube, weil ich fragen wollte, deine Eltern leben dann quasi auch noch da?
Mhm, also meine Mom wohnt noch da und meine Schwester und mein Papa ist zurück nach Mosambik gegangen.
Hm.
Vor 11 Jahren, glaube ich, mittlerweile.
Ah, okay, krass.
Ja.
Über deine Eltern-Family sieht man gar nicht so bei dir, ne?
Nee, auf der deutschen Seite von meiner Familie sind alle relativ kamerascheu. Also wollen irgendwie nicht so gezeigt werden oder nicht so gepostet werden. Und meine Schwester ist immer super picky mit den Fotos, die man von ihr postet und aus welchem Winkel sie gezeigt wird. Deswegen zeige ich sie sehr selten, auch wenn wir uns öfter sehen.
Mhm.
Und ich auch voll der Familienmensch bin, aber ich versuche einfach die Privatsphäre von allen zu respektieren.
Voll, verstehe ich. Aber deine Eltern sind dann entsprechend auch nicht mehr zusammen,
ja,
ne?
Ja, genau. Die haben sich dann getrennt, als ich 11 war.
Okay.
Und dann war mein Papa noch ein paar Jahre da und dann hat er aber gesagt, dass er seine Heimat vermisst.
Mhm. Hast du das dann irgendwann gemerkt? Also so im Erwachsenenalter finde ich, also ich finde voll oft, wenn man sich damit irgendwas so beschäftigt, zum Beispiel ich bin auch in Therapie und dann geht es ja auch sehr schnell so viel um Kindheit und alles.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, wenn man vielleicht ohne eine wirkliche Papa-Rolle und vielleicht auch eine Mama, die nicht so viel da ist, dass man das dann irgendwann im Erwachsenenalter vielleicht merkt, ah, deshalb kommt mein das und das Verhalten irgendwie daher? Hast du sowas gemerkt?
Zu 100%. Ja. Also ich bin auch bei einer Coachin, also ich nenne es auch immer Therapie, also es hatte ich schon.
Aber ich würde es am liebsten umdrehen. Ich habe Therapie, aber würde mir voll oft sagen, oh, das klingt irgendwie voll doof. Ich sag lieber Coach.
Ja, also ich weiß nicht, ich wechsle immer, je nachdem, mit wem ich spreche, passe ich das ein bisschen an, aber sie ist keine offizielle Therapeutin, sondern Coachin.
Okay.
Und da bin ich jetzt seit anderthalb Jahren und das hat mir total geholfen, irgendwie gewisse Denkmuster aufzuarbeiten und zu verstehen, warum ich so denke oder warum ich emotional reagiere oder warum ich gewisse Menschen anziehe in meinem Leben oder angezogen habe in der Vergangenheit. Und ja, also eine Sache zum Beispiel, die ich festgestellt habe, war, dass ich auch sehr karrierefokussiert immer war und irgendwie das für mich eine erfolgreiche Frau, also eine erfolgreiche Frau ist eine Frau, die sich selber beruflich verwirklichen kann, selbst verwirklichen kann, so wie meine Mutter das auch immer vorgelebt hat. Und deswegen war Beruf und Karriere immer an sehr hoher Stelle bei mir im persönlichen Leben. Und ich habe es dann erst in der Therapiesession herausgefunden, dass das eigentlich meine Angst ist, irgendwie nur Mutter zu sein oder nur zu Hause zu sein, aber eigentlich mein inneres Kind sich nichts sehnlicher gewünscht hätte als eine Mutter, die zu Hause ist. Und eigentlich, um mein inneres Kind zu heilen und um dem gerecht zu werden, wie ich auch als Mutter irgendwann mal sein möchte, muss ich damit Frieden schließen, dass es sein kann, dass dann meine Karriere nicht mal an erster Stelle ist.
Mhm. Aber ich finde, das ist halt super, super schwierig, weil ich finde auch, man möchte halt seinen Wert mit weder noch komplett definieren. Also man will nicht nur in der Mutterrolle sein oder halt nur, ich glaube, es ist super schwierig, wenn du nur die Rolle hast, ich bin Mutter, weil was ist, sobald die Kinder ausziehen oder sobald du merkst, ah, meine Kinder brauchen mich auch nicht mehr so, dann, glaube ich, hast du auch vielleicht so eine kleine Identitätskrise von wegen Fakt, so irgendwie, meine Rolle geht verloren, wer bin ich jetzt, wenn ich nicht Mutter bin, wenn du jahrelang nur Mutter bist, aber klar, auch wenn du dich nur über deinen Beruf definierst oder deinen Wert komplett nur im Beruf suchst, dann kannst du ja auch keine gute Mutter, also
nicht eine sehr präsente
ja,
Mutter.
Genau, ja, genau. Und halt so diese Liebe geben, die halt Kinder schon brauchen. Ich finde, das ist super schwierig.
Es ist mega schwierig. Also ich glaube, es wird einem halt auch nicht leicht gemacht heutzutage. Ne? Wir haben ja jetzt irgendwie vor 2 Tagen wieder Nachrichten bekommen darüber, dass die Geburtenrate in Deutschland immer weiter sinkt. Mhm. Und dann fragt man sich, woran liegt's? Woran hat es gelegen? Mhm. Einfach.
War sie schlau?
Ja, genau. Ja, wenn irgendwie Frauen da vielleicht auch nicht so viel Unterstützung bekommen oder auch finanziell nicht sicher aufgestellt sind, dass sie auch weiter arbeiten müssen, dann macht es natürlich auch ein bisschen schwierig. Und ich glaube, in meinem Job kommt noch dazu, dass ich glaube, dass ich jetzt, wo ich Moderatorin bin und vor der Kamera bin, auch nicht einfach 3 Jahre weg sein könnte und dann komme ich zurück, weil dann juckt es keinen mehr. Ja. Also du hast ja auch ein gewisses Momentum und eine Welle, die du mitnehmen musst. Und da kann man einfach nicht so lange weg sein. Auf der anderen Seite ist es ja auch kein Job, bei dem man 40 Stunden die Woche irgendwo im Büro ist.
Ja.
Das heißt, selbst wenn ich mal viel arbeite, könnte ich ja, also dann sind es mal 2 Tage bin ich in Berlin, aber dann bin ich ja auch wieder vielleicht 3 Tage in München. Also da wird man bestimmt schon irgendwie seinen Rhythmus finden, aber ich glaube, das ist trotzdem eine Challenge am Ende.
Voll. Macht dir sowas auch Angst, so zu wissen, wie du gerade gesagt hast, von wegen, man hat, das ist eine Welle und so ein Momentum. Weil ich glaube, das ist ja immer, wenn man selbstständig eigentlich ist, man weiß ja nie theoretisch, macht dir sowas Angst, so irgendwie auch nicht zu wissen?
Ich glaube, also aktuell macht es mir gar keine Angst. Ich muss sagen, ich habe richtig viel Vertrauen in Gott und darin, dass alles kommt, wie es kommen soll und dass ich einfach mein Bestes gebe und dann werden sich die richtigen Möglichkeiten ergeben und die richtigen Türen öffnen. Und ich glaube auch dadurch, dass ich ja 6,5 Jahre Redakteurin war, weiß ich, ich könnte auch immer wieder Redakteurin werden. Und ich habe viele Redakteurinnen gesehen, die über 50 waren und mehrere Kinder hatten und trotzdem den Job ausüben konnten. Und dann ist man vielleicht nicht mehr so viel auf Dreh. Aber es gibt ja diverse Medien, ob es jetzt wieder im Fernsehen wäre oder in einem Online-Magazin oder Print oder im Radio, wo ich theoretisch wieder einsteigen könnte. Mhm. Oder auch in einer Produktionsfirma. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwie Formate zu produzieren, bei denen ich gar nicht vor der Kamera bin, sondern einfach zu konzeptionieren und dann umzusetzen und beim Dreh dabei zu sein und hinter der Kamera zu sein. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall super viele Möglichkeiten, auch wenn man irgendwann nicht mehr so gefragt ist vor der Kamera.
Boah, ich bin da, also was du gerade gesagt hast mit diesem, du hast so großes Vertrauen in Gott, ich bin da so neidisch drauf, weil zum Beispiel bei mir, ich bin schon so ein Mensch, das hatte ich schon immer, so ein bisschen so Zukunftsängste, vor allem aber beruflich gesehen, obwohl das null begründet ist. Ich bin noch nie auf die Schnauze gefallen, eigentlich, okay, vielleicht habe ich mal ein Praktikum nicht bekommen, was ich wollte, okay, mein Gott, 3 Wochen waren oder so, Also es gibt überhaupt keinen Grund, dass ich Angst haben müsste, aber ich habe irgendwie so eine ganz komische Angst, so, sobald ich nicht weiß, wie meine Zukunft aussieht, macht mir das irgendwie super doll Angst. Und in solchen Momenten, ich wünschte, ich wäre in solchen Momenten irgendwie gläubiger. Und ich meine, ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum Leute überhaupt oft auch glauben, weil es ist ja eine Riesenunterstütze. Du gibst ja total viel ja irgendwie auch ab. Du gibst ja viel so in die, das heißt ja nicht, dass du da nichts mehr machst dafür, aber du gibst super
viel. Von dieser Last und von dem Druck und so weiter.
Genau, du gibst super viel Druck, gibst irgendwie die Hände von Gott jetzt in dem Beispiel. Und wenn du das dann wirklich so verinnerlichst und dann wirklich so glaubst, ich stelle mir das so schön vor.
Also es ist auf jeden Fall richtig befreiend. Ich mache mir natürlich auch manchmal Sorgen um andere Dinge. Also ich bin auch ein Overthinker in anderen Bereichen. Aber am Ende des Tages denke ich mir, das ist ja auch alles, das ist ja auch nur eine Zwischenstation. Also dieses, das Leben, was wir hier leben, das... Manchmal kommt es mir so surreal vor. Manchmal denke ich mir, was ist das? Also was spielen wir hier alles? So, wir nehmen alles super ernst, was wir machen, aber wir können es ja nirgendwo mit hinnehmen. Am Ende kannst du nur mit hinnehmen, vielleicht, also nur mitnehmen oder beziehungsweise alles, was übrig bleibt, ist, wie Menschen dich wahrgenommen haben und die Beziehungen, die du aufgebaut hast zu anderen Menschen und die Liebe, die du hinterlassen hast und nicht die Streitereien und wo man drum gekämpft hat, habe ich jetzt recht oder du oder ist meine Weltanschauung jetzt die richtige oder nicht. Das ist total irrelevant und genauso der Job, also es bringt ja nichts am Ende zu sagen, du hast eine tolle Karriere hingelegt, aber irgendwann kommt jemand anderes, der eine noch krassere Karriere hinlegt und die kannst du auch nirgendwo mit hinnehmen. Deswegen versuche ich mich da nicht zu sehr dran festzuklammern oder mich nicht zu sehr darüber zu definieren. Aber ich hatte natürlich auch, bevor ich von ProSieben gegangen bin, auch diese Gedanken, wer bin ich dann, wenn ich nicht mehr Jenny bin, die bei ProSieben arbeitet. Dann bin ich ja einfach nur noch Jenny. Und dann dachte ich mir, ja, und genau als ich mich bei diesen Gedanken ertappt habe, wusste ich, du musst eigentlich kündigen, weil du definierst dich voll darüber und du musst jetzt eigentlich kündigen, nur um mal festzustellen, dass dein Wert gar nicht davon abhängig ist. Und das wird auch bei dir so sein, dass dein Wert überhaupt nicht davon abhängig ist, ob du überhaupt irgendwas im Medienbereich machst oder ein halbes Jahr reist oder mal in einem Café jobbst oder so. Das ist ja immer, dieser Druck macht, den macht man sich ja nur selber, ne?
Ja, sau.
Und man, am Ende des Tages wird man schon irgendwie was finden. Und das sind auch alles Sachen, an denen man zum Glück nicht stirbt.
Voll. Genau, aber es ist so genauso dieses Ding, da habe ich dann auch mit meiner Therapeutin mal drüber geredet, weil sich das für mich dann manchmal existenziell anfühlt. Ja. Du sagst natürlich, man stirbt nicht dran.
Wenn ich aber die Anxiety, die sich aufbaut, ist...
Genau, so rational weiß ich natürlich, ich sterbe nicht dran, aber manchmal, wenn ich dann in so einem Modus bin, dann fühlt sich das schon sehr existenziell für mich an. Ja. So nicht zu wissen, wo ich so Ende diesen Jahres sein werde, dann fühlt sich das so krass groß an. Und dann, aber das ist natürlich auch nur, wenn man dann so richtig so einfach nur, wenn man so krass drin ist und wenn man dann natürlich mal wieder die Vogelperspektive rauszoomt und denkt, ey, das ist natürlich alles super lächerlich.
Ja, aber am Ende des Tages sind deine eigenen Ängste ja auch nicht lächerlich, die musst du ja auch ernst nehmen irgendwo. Aber was mir geholfen hat, auch bevor ich gekündigt habe, da habe ich so ein Buch gelesen, das heißt Die 4-Tage-Woche, glaube ich, oder 4-Stunden-Woche. Ich glaube 4-Tage-Woche oder irgend sowas. Und da ging es darum, was Menschen daran hindert, irgendwie ihr volles Potenzial zu entfalten und irgendwie weniger zu arbeiten oder besser gesagt 4 Stunden, glaube ich, die Woche zu investieren in das, was sie eigentlich machen wollen, um dann irgendwie ein Leben lang davon zu leben oder und nicht in diesem Hamsterrad festzuhängen, irgendwie einen 9-to-5-Job machen zu müssen. Also wenn man das gerne macht, dann ja, aber wenn man sich darin gefangen fühlt, dann ist es ja auch eine Belastung für einige Menschen, ne? Und das hat mich irgendwie total angesprochen, weil ich irgendwie auch da raus wollte, aber ich mich nicht getraut habe und ich hatte schon auch ein bisschen, nicht Ängste, aber ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie wird sich das dann finanzieren. Und da hat der Autor irgendwie gesagt, dass man sich die Frage stellen soll, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann dachte ich mir, okay, das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt bei ProSieben kündige, ist, dass es mit der Moderation nicht klappt. Und dann muss man das wieder runterbrechen. Mhm. Was ist das Schlimmste, wenn das nicht klappt? Dass ich vielleicht gescheitert bin und dann wieder zurückkommen muss. Mhm. Okay, dann sitzt du wieder in der Red-Redaktion. Mhm. Aber was ist zum Beispiel das Schlimmste, wenn jetzt bei Red die keine Leute mehr einstellen und du den Job nicht mehr bekommen kannst? Okay, dann kann es sein, dass ich irgendwie für 2 Monate in irgendeinem Café in München arbeiten muss oder in einem Klamottenladen oder irgendeinen Remote-Job machen muss, auf den ich nicht so, irgendein Job, auf den ich nicht so doll Lust habe. Aber ich weiß ja, es gibt immer irgendwelche Jobs, also Worst Case ist wirklich in einem Café oder im Einzelhandel, ne? So wie als Student.
Ja.
Oder dass ich zurück nach Berlin ziehen muss und dann bei meiner Mutter einziehen muss, die immer noch mein Zimmer frei hat, aber was ein Gästezimmer ist. Und ich das dann 3-4 Monate mache, bis ich was anderes gefunden habe. Und wenn man das so runterbricht und wirklich das Schlimmste sich vorstellt und sich dann hinein, also versetzt in diese schlimmste Situation und die dann einfach akzeptiert und sagt, okay, ich weiß ja, was passieren könnte. Das ist nicht so schlimm, als für immer jetzt hier zu bleiben und es nicht zu wagen. Dann erlebst du irgendwie so eine neue Freiheit, weil du das mal richtig durchspielst. Genauso wie wenn man jetzt overthinkt oder in Beziehungen Ängste hat oder in Freundschaften Ängste hat, dass man mal richtig alles durchspielt und nicht sagt, nein, du darfst nicht an sowas denken. Mhm. Die Ängste immer wieder zu cutten, sondern eigentlich den ganzen Film mal bis zu Ende zu gucken. Mhm. Dann merkt man, dass der Film eigentlich nicht so schlimm ist, weil man am Ende nicht stirbt.
Voll. Das habe ich schon mal vor kurzem irgendwo gehört, so Gedanken zu Ende denken.
Ja.
Das ist wirklich krass, weil ich finde auch, man hat dann oft, kommen dann solche Gedanken und dann ist direkt so, ah nee, fühlt sich unangenehm an und jetzt lieber ablenken, an was anderes denken oder so. Aber dann kommt es halt anders oder hoch, beziehungsweise dann hast du so diese Angst unterbewusst irgendwie immer, als wenn man wirklich einfach mal zu Ende denkt. Weil es ist ja wirklich so, ich meine, das kann ich jetzt 1:1 auf meine Situation übertragen, bei mir ist ja genau das Gleiche.
Ja.
Worst case wäre, dass ich irgendwo, keine Ahnung, bei Bräuninger arbeite oder so. Das ist ja eigentlich nicht schlimm.
Das ist wirklich
aber in meinem schlimm. Kopf, so der erste Gedanke fühlt sich an, okay, fuck, dann bin ich... Dann
hast du versagt.
Dann ist wirklich vorbei. Aber es ist ja wirklich nicht so. Aber das ist einfach, glaube ich, wirklich, weil man Gedanken nicht zu Ende denkt.
Ja.
Voll gut. Ja, macht das dann einfach irgendwie viel, viel, viel größer, als es ist.
Ja.
Und in dem Punkt, dann beneide ich oft aber irgendwie auch Glauben. Aber da, ich weiß nicht, wer weiß, sag niemals nie, aber irgendwie hat mich das noch nicht so abgeholt, tatsächlich.
Ja. Kann ich auch voll verstehen. Also, ist ja auch super. Also. Ich weiß noch, dass ich damals, ich war wirklich, glaube ich, die größte Atheistin in meiner Schulklasse. Mhm. Also wenn, ich war auf so einer deutsch-portugiesischen Europaschule und da waren viele Menschen so mit brasilianischen Wurzeln oder die Eltern kamen aus Angola oder aus Portugal und das waren alles so Länder, wo man von Hause aus schon so Glauben mitbekommen hat, hatte ich das Gefühl. Die waren irgendwie alle so katholisch. Mhm. Und auch im Religionsunterricht oder wenn es irgendwie um das Thema ging und Leute sich dann gemeldet haben, wer glaubt hier an Gott, wer ist Christ, wer ist Moslem, ich habe mich immer nie gemeldet und dann haben wir über so Themen gesprochen und ich habe wirklich zu anderen Mitschülern gesagt, ja, aber wo ist denn Gott? Also ich kann ihn nicht sehen. Mhm. Wo ist er denn? Und habe mich wirklich darüber lustig gemacht. Und manchmal lag ich auch im Bett und dachte mir, ich wünschte irgendwie, ich könnte glauben. Ich habe auch wirklich so diesen Wunsch gehabt, aber ich konnte nicht glauben. Ich konnte das einfach nicht glauben. Mhm. Es ist nicht in meinem System irgendwie angekommen oder konnte sich nicht verknüpfen. Mhm. Und deswegen kann ich das voll nachvollziehen. Also ich würde auch niemals Leute judgen, die nicht gläubig sind oder so, weil das ist so individuell und es ist so mit bestimmten Ereignissen manchmal verknüpft und
ja, und wo ich es halt auch wirklich schwierig finde, aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch, wenn man tiefer im Glauben ist, versteht man das vielleicht im Idealfall auch. Aber was ich nicht verstehe, vielleicht müsste ich mich auch mehr einfach damit auseinandersetzen, keine Ahnung, wenn halt wirklich schlimme Dinge passieren, die in meinen Augen so ganz ungerechtfertigt sind. Zum Beispiel, ich muss da jetzt spontan dran denken, ich hatte einen Bekannten, der ist mit 23, schon länger her, es war 2018, ist der vom Blitz erschlagen worden. Beim Wandern.
Wow. Oh Gott.
Und das war wirklich so, das war so der liebste Mensch.
Mhm.
Super, also super herzlich, super lebensfroh. Saugut in der Schule, nicht, dass es relevant war, aber guten, der hatte so Drive. Der war, und dann denke ich mir so, warum der? Und sowas check ich nicht. Weißt du, was check ich nicht? Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn in der eigenen Familie was war. Und zum Beispiel mir ist, also mein kleiner Bruder hatte auch mal einen Unfall. Und da denke ich mir auch so, da hatte ich auch so Gedanken. So mein kleiner Bruder, so der letzte Mensch, so niemand hat es verdient, so, aber weißt du, dann denkt man sich natürlich so, der letzte Mensch, der das jetzt verdient hat, auch damit zu leben, und dann verstehe ich das wirklich nicht, weißt du?
Die Gedanken kann ich auch voll verstehen und die habe ich teilweise auch, aber was ich mir, also zum einen leben wir ja in einer gebrochenen, kaputten Welt, ne? Also die, oder ich fange mal anders an, also im christlichen Glauben ist es ja so, dass du einen eigenen Willen hast und dass Gott dir einen eigenen Willen schenkt und auch die eigene Entscheidung, ob du glauben willst oder nicht, weil theoretisch hätte Gott ja auch sagen können, ich bin Gott, alle glauben an mich. Sondern eigentlich hat er sich gesagt, mir bedeutet es viel mehr, wenn Leute es von sich aus entscheiden oder von sich aus glauben, weil dann ist es eine Beziehung auf Augenhöhe. Also, je nachdem, wie sehr man Augenhöhe mit Gott haben kann, aber du hast die freie Wahl. So wie in einer Beziehung, ne? Jemand möchte mit dir zusammen sein und ist nicht zwangsverheiratet mit dir. Das zum einen. Und in dieser freien Wahl kommt natürlich auch, die bringt alle Entscheidungen mit sich, ob gut oder schlecht. Also auch auf der Welt, wenn Kriege geführt werden, wenn Menschen sterben müssen, weil Kriege geführt werden, unschuldige Kinder. Das sind die Konsequenzen von Entscheidungen, die irgendwo Menschen in ihrer freien Wahl mal getroffen haben. Und die uns sozusagen diese Power gibt, selber zu entscheiden oder dieses Leben mitgestalten zu können. Und das ist natürlich jetzt eine sehr platte Antwort darauf, warum es oft Leid gibt auf der Welt oder Kriege oder Krankheiten oder sonst was. Aber viele Dinge sind Resultate von Entscheidungen, die Menschen, die genauso einen freien Willen haben wie du und ich, mal getroffen haben.
Aber was würde das jetzt zum Beispiel auf das Beispiel jetzt mit dem Blitzschlag und dem Berg heißen? War quasi, weil er die Entscheidung getroffen hat, an dem Tag wandern zu gehen?
Nein, nein, das überhaupt nicht. Genau bei solchen Sachen oder wenn jetzt irgendwie ein kleines Kind auf einmal Krebs bekommt oder nicht mal ein kleines Kind, irgendjemand oder Menschen krank werden. Ich kann sowas halt auch nicht erklären, leider, außer dass es eine gebrochene Welt ist. Und man sagt ja auch immer, im Himmel wird es kein Leid geben, wird es keine Schmerzen geben, keine Neid, keine Eifersucht, all diese Sachen, die zu dieser gebrochenen Welt gehören. Weil, und das geht jetzt theologisch so weit zurück mit diesem ersten Sündenfall und so weiter, alles, was damit einhergegangen ist, das wird es halt dann irgendwann im Himmel nicht mehr geben, weil da alles vollkommen ist. Das ist etwas, damit tue ich mich auch schwer, das irgendwie hier anzunehmen. Und vor allen Dingen bei Menschen, die es überhaupt nicht verdient haben. Aber deswegen meinte ich auch vorhin, das ist alles hier eine Zwischenstufe. Deswegen darf man sich auf nichts zu viel einbilden, weil das ist, glaube ich, nicht das. Also das hat keine Ewigkeit, weißt du? Und ich glaube, dass zum Beispiel auch Menschen, die früh versterben, die nichts dafür können, die total unschuldig sind und gute Seelen sind, ob die jetzt offiziell gesagt haben, dass sie an Gott glauben oder nicht, ich glaube, dass die trotzdem später in Ewigkeit weiterleben werden, da, wo es wirklich zählt. Und auch wenn es uns jetzt richtig viel Leid beschafft und das richtig traurig ist, dass es nicht nur um das hier geht. Ist natürlich auch leicht gesagt, weil man selber nicht in der Situation ist, ne? Aber es ist ein super, super schwieriges, komplexes Thema. Und ich glaube, darauf wird es nie alle Antworten geben. Ich habe auch mal einen guten Spruch gehört von jemandem, der hat gesagt, wenn ich Gottes Wege erklären könnte, dann wäre es ja nicht Gott. Weil ich kann zum Beispiel erklären, warum du jetzt mir die Vorfahrt weggeschnappt hast. Das kann ich mir erklären, weil ich mir denke, ja, du musst bestimmt schnell auf der Arbeit sein, warst gestresst und hast menschlich gehandelt. Ich kann mir menschliches Handeln, kann ich nachvollziehen und kann ich mir erklären, weil ich selber Mensch bin, aber ich kann Gottes Handeln nicht nachvollziehen. Ich werde es auch nie erklären können, weil ich bin nicht Gott. Und wenn es so wäre, dass ich das nachvollziehen könnte und erklären könnte, dann bräuchte ich ja nicht an Gott glauben.
Voll.
Weil dann wäre er gar nicht über den Dingen, dann wäre er gar nicht allmächtig und dann würde es keine Wunder geben und dann würde es nicht, dann wäre eigentlich diese ganze Rolle nicht relevant oder nicht ausgefüllt.
Und daher dann quasi einfach auch wieder so dieses Vertrauen zu haben, dass so wie Gott handelt, dass es ja einen Sinn hat, dass man ihn zwar selber vielleicht noch nicht versteht, weil man halt auf der Erde lebt, aber dass man einfach irgendwie dran glaubt, dass es einen Sinn hat. So.
Ja.
Ich meine, es gibt ja auch diesen Spruch so, dass ich weiß nicht genau, wie er geht, aber so sinngemäß irgendwie nach dem Motto, dass Gott halt, glaube ich, so die schönsten Blumen so zuerst pflückt oder irgendwie so. Kennst du das?
Ich habe den, glaube ich, schon mal gehört.
Irgendwie so, wenn man halt eine Blume pflückt, so was, welche Blume würdest du pflücken? So die nicht so schön oder die, also auch irgendwie hart, ne? Aber keine Ahnung, dass ich, wenn man, glaube ich, so an so ein Leben nach dem Tod glaubt, kann es ja schon Sinn machen, dass Gott gewisses, dass es einen Sinn hat, einfach wie Gott Menschen zu sich holt. I don't know.
Es gibt vieles, was ich mir nicht erklären kann. Und ich ertappe mich auch selbst super oft dabei, zum Beispiel, habe ich früher immer meine Haare chemisch geglättet und mache das jetzt seit 2 Jahren nicht mehr und versuche so meine natürlichen Locken wieder rauswachsen zu lassen. Und mein Argument war dann immer, naja, so hat mich ja Gott geschaffen, deswegen das, womit ich geschaffen wurde, das muss mir am besten stehen, so wie meine natürliche Haarfarbe und so weiter. Ne? Und dann habe ich aber selber in diesem Gedankenprozess und während ich das gesagt habe, habe ich festgestellt, aber manche Menschen werden geboren und sitzen im Rollstuhl. Und das ist total vermessen zu sagen, so wie die geschaffen wurde, das ist ja am besten. Das passt am besten zu dir.
Stimmt.
Das kannst du ja nicht sagen. Nee. Ne? Und das und da merke ich wieder, ich kann es nicht erklären. Also
ja. Dass man manchmal dann doch gegen so eine Wand läuft.
Man läuft wirklich gegen eine Wand.
Ja.
Es gibt keine Erklärungen dafür und es heißt auch nicht, dass, also natürlich, im besten Fall steht dir deine Naturhaarfarbe am besten, aber du kannst es nicht auf alles münzen. Also nur weil das jetzt gerade in meinem Fall Sinn macht, heißt es nicht, dass alle Dinge, wie sie geboren werden und geschaffen werden, perfekt und vollkommen sind. Und das würde, glaube ich, vielen Menschen und Situationen nicht gerecht werden.
Ja. Hilft dir Gott aber dann zum Beispiel auch oder dein Glaube in solchen Situationen? Zum Beispiel, ja, viel Frauen haben ja so ein Thema mit so, oder dass es halt schwierig ist, manchmal so Thema Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Oder hattest du mal so optisch zum Beispiel gestruggelt und dann hilft dir dein Glaube auch zu sagen, nein, ich soll so sein und ich bin gut, so wie ich bin?
Ich glaube, damit hatte ich noch nie so ein großes Thema. Deswegen, das war jetzt, das Maximum war jetzt echt so das mit den Haaren, dass ich einfach früher immer viel lieber glatte Haare gehabt hätte. Und ewig einfach meine Haare geglättet habe. Und es auch jetzt noch manchmal so ein Struggle ist. Aber nicht, weil ich Locken nicht schön finde, sondern irgendwie, weil ich mich so daran gewöhnt habe, mich mit glatten Haaren zu sehen, dass ich mich dann selber fast nicht erkenne mit Locken.
Okay.
Aber
also würdest du sagen, warst du sonst sehr zufrieden so mit dir?
Eigentlich schon, ja.
Voll schön.
Also klar hat man mal dieses, oh, 2 Kilo weniger oder so. Aber grundsätzlich hatte ich, glaube ich, schon immer ein gutes, gesundes Selbstbewusstsein.
Richtig schön.
Ja.
Aber siehst natürlich auch heftig aus, ne?
Stop it. Dankeschön. Aber ich denke mir die ganze Zeit bei deinen Haaren, boah, deine Haare hätte ich gern. Das, ja, du hast ganz tolle Haare.
Oh, danke.
Ja.
Tatsächlich wollte ich das nämlich auch noch sagen. Wir waren jetzt gerade sehr deep, aber irgendwann wollte ich auch nochmal echt oberflächlich werden, weil du hast ja wirklich so wunderschöne Haut. Also das ist krank, deine Haut. Und was, womit ich zum Beispiel mal voll struggle, sind Augenringe.
Ja.
Hast du ja nicht.
Aber, hoppala,
da fallen mir gleich die Karten.
Aber ich sehe bei dir auch keine Augenringe. Wirklich nicht. Oder das ist ein guter Concealer.
Ich glaube, ich habe einen ganz guten Concealer. So, und ich mache hier jetzt einmal kurz einen kleinen Cut, weil Jenny und ich tatsächlich ein bisschen eskaliert sind und wir uns komplett in unserer Hautpflegeroutine verloren haben. Und wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir das wirklich hier allen Zuhörern und Zuhörerinnen zumuten wollen. Deshalb tatsächlich, wenn ihr euch für die Themen Haut und so weiter interessiert, dann solltet ihr jetzt einmal zu YouTube rüber switchen. Da habe ich mit Jenny nämlich darüber gesprochen, welche Produkte sie so für ihre wunderschöne Haut benutzt, ob sie schon immer so gute Haut hatte und was vielleicht auch die Hormonspirale damit zu tun haben könnte. Also jetzt Appell an euch, wenn es euch interessiert, dann einmal jetzt auf YouTube wechseln. Falls euch Hautroutine nicht interessiert, ja, dann habt ihr entweder richtig schöne Haut und dann freut mich das natürlich total für euch. Und ihr habt vielleicht auch ein bisschen Lebenszeit dazu gewonnen, was jetzt in dem Fall halt nicht so gut ist. Ne? Also ich wäre schon dafür, dass ihr euch das da bei YouTube jetzt auch mal ganz reinzieht. Aber ne, jeder halt wie er möchte. So, und dann wäre jetzt in dem Fall die Folge für euch auch zu Ende. Dann bedanke ich mich hier einmal recht herzlich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und ihr Jenny einfach auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen konntet, weil ich habe eigentlich schon immer das Gefühl, dass nach so einer Folge, ich persönlich zumindest, die Menschen immer viel, viel besser einordnen kann und viel mehr greifen kann. Und genau darum geht es ja hier auch bei Unter uns gesagt, ne? Damit ihr und auch ich die Menschen, aber vor allem ihr, besser kennenlernt. Und genau, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich fand es wirklich ein mega schönes Gespräch mit Jenny und ich bin nach so Podcast-Folgen echt auch immer so happy und so beseelt, dass ich so tolle Leute hier kennenlernen darf. Und ja, deshalb macht mir das auch so unfassbar viel Spaß und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Genau. Und nächste Woche geht es hier auch wieder mit einer sehr tollen Person weiter, nämlich mit Alina Wahlbrun, aka Doc Alina. Und wie der Name schon verrät, ist Alina angehende Ärztin. Und deshalb dreht sich auch in unserem Gespräch alles rund um die Themen Gesundheit und Ernährung. Weil ich persönlich finde oft auch, dass gerade auf Social Media, es gibt so ein Flut an Informationen und man hat wirklich überhaupt keine Ahnung mehr, was ist jetzt eigentlich gesund, was ist ungesund, welches Supplement sollte ich nehmen, sollte ich vielleicht jetzt doch nochmal einen Lebensmittelunverträglichkeitstest
Corona-Test machen? Soll ich eigentlich jetzt vegan leben? Soll ich, keine Ahnung, man weiß doch wirklich manchmal überhaupt nicht mehr, was man eigentlich machen soll. Und entsprechend habe ich mit Alina mal ein bisschen im Bereich Gesundheit und Ernährung aufgeräumt und über absolute Basics gesprochen, bei denen wirklich jeder anfangen kann. Und entsprechend lege ich euch das hier jetzt echt ans Herz, mal reinzuhören nächste Woche. Ich habe wie immer, es ist echt immer so lustig, ne, weil ich gefühlt immer so, ich sage immer so, ich habe total viel mitgenommen, aber es ist wirklich so. Ich nehme aus den Gesprächen immer super, super viel mit und müsste mir eigentlich dann immer so direkt so Listen machen, ne, so Punkte aufschreiben, was ich da jetzt gelernt habe. Und bei Alina war das auch wieder so, dass ich echt viel gelernt habe und genau, die ich anwenden möchte. Deshalb hört unbedingt rein, ich würde mich sehr freuen. Und Leute, ihr wisst doch auch Bescheid, ja. Ich werde nicht aufhören, es zu erwähnen, bis nicht hier jeder einzelne von euch diesen Podcast bewertet hat und ihn abonniert hat und uns bei Instagram und TikTok @unter_uns_gesagt folgt. Ja, weil hier ging es ja auch heute viel um den christlichen Glauben. Ja, und Nächstenliebe spielt ja auch eine wichtige Rolle im christlichen Glauben. Und ich finde, das wäre dann jetzt auch einfach euer Teil der Nächstenliebe. Ja, dass ihr uns hier folgt, uns bewertet und genau, das wäre so mein Appell hier am Ende dieser Folge. Und jetzt, wie Jenny so schön sagt, bis denne Antenne. Ne? Das gucke ich mir jetzt auch von der Jenny ab. Ich hoffe, das ist okay für dich, Jenny. Und ja, bis denne Antenne.